Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
Glanzstück, Episode 3, 2024. Herzlich willkommen. In dieser Folge wollen wir uns mit einigen aktuellen juristischen Herausforderungen für die Unternehmen auseinandersetzen. Und wir wollen das mit zwei spannenden Experten tun, selbstredend Juristen. Wobei der eine nicht nur Jurist, sondern auch direkt Betroffener ist, wenn man das so sagen darf. Zum einen freuen wir uns sehr über die Zusage von Roland Wolf. Er ist seit 28 Jahren juristisch bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, kurz BDA, tätig. Seit 23 Jahren Geschäftsführer bzw. Abteilungsleiter für Arbeitsrecht und Tarifpolitik. Herzlich willkommen, Herr Wolf.
Herzlich willkommen und vielen Dank, Herr Lück.
Und um die Themen konkret auf unser Handwerk zu übertragen, freue ich mich sehr, dass Sven Fluske teilnimmt. Von Hause aus Arbeitsrechtler, langjähriges Mitglied in unserem Verbandsausschuss für Recht und Wettbewerb. Und von einem Betroffenen habe ich zu Beginn deshalb gesprochen, weil er seit 2015 Mitglied der Geschäftsführung und seit 5 Jahren Geschäftsführer in einem unserer Mitgliedsunternehmen ist. Sein infrastruktureller Dienstleister aus Ludwigshafen mit roundabout 1300 Beschäftigten. Hallo, Herr Fluske.
Hallo, Herr Lück. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich auf einen tollen Austausch heute.
Glanzstück persönlich.
Bevor wir tiefer in die Themen einsteigen, wollte ich mit Ihnen beiden zuerst einen kurzen persönlichen Blick auf Ihre Arbeit werfen. Herr Wolf, Sie sind seit fast 30 Jahren für die BDA tätig. Was ist für Sie persönlich das Spannende an der Verbandsrechtsarbeit, vielleicht auch im Gegensatz zu einer Tätigkeit in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen?
Ja, das Tolle an der verbandsjuristischen Tätigkeit ist tatsächlich, dass sich ganz viele Ebenen mischen. Sie bearbeiten, um es mal mit Christian Buddenbrook zu sagen, nicht jeden Tag nur verbranntes Zeug. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht nur mit Rechtsberatung, sie beschäftigen sich mit der Beratung der Unternehmen. Sie gehen in die Politik, sie versuchen, das Bestmögliche für ihre Mitgliedsverbände und deren Mitgliedsunternehmen herauszuholen. Sie können politisch auf vielen Ebenen aktiv sein, eine Möglichkeit, die der Rechtsanwalt so ja kaum oder gar nicht hat. Und sie haben auch ganz besonders gegenüber dem öffentlichen Dienst den Vorteil, dass sie eben nicht in Aktenbergen allein arbeiten, sondern diese praktische Arbeit für die Mitglieder, gerade auch zum Beispiel im Tarifpolitik. Ich muss allerdings sagen, ich habe von Anfang an besonderes Glück gehabt, als ich anfangen durfte in der BDA, war damals ein Thema in allen Branchen ganz oben auf der Tagesordnung, das war die Altersteilzeit. Und hier die Beratungsleistung Ende der 90er Jahre zu machen, das war schon eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit der Möglichkeit zum Vortrag bei unseren Mitgliedsverbänden. Das kriegen Sie als junger Mensch tatsächlich wohl nur in der Verbändewelt geboten.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Fluske? Früher der juristische Blick von außen, dann selbst in die Unternehmensführung eingestiegen. Wie hilfreich ist es denn, ein Unternehmen zu führen und selbst Jurist zu sein?
Ja, ich würde fast schon sagen, bedauerlich hilfreich, denn zunehmend ist natürlich auch eine juristische Expertise in unserem Arbeitsalltag ja fast unumgänglich, ehrlicherweise. Wir sind ein sehr personalintensives Unternehmen. Sie sagten es eingangs, knapp 1300 Mitarbeiter, was auch immer nennt. Für unsere Branche ist. Die Gebäudereiniger sind eben typisch dafür, dass wir sehr viel Personal bei uns beschäftigt haben. Und viel Personal bedingt natürlich auch viel arbeitsrechtliche Fragestellungen, ist eigentlich an der Tagesordnung. Und es hilft uns dabei, mit diesen täglichen To-Dos, die wir haben, das auch juristisch direkt einzuordnen und unsere juristischen Rahmenbedingungen einzuhalten und vielleicht auch proaktiv direkt in unsere Unternehmensprozesse zu integrieren. Und ich würde behaupten, dass wir es so schaffen, arbeitsrechtliche und juristische Risiken zu minimieren und gleichzeitig ein faires und sehr transparentes Arbeitsumfeld auch für unsere Mitarbeitenden zu schaffen. Aber ehrlicherweise ist es ja nicht nur das Arbeitsrecht, das uns Tag für Tag beschäftigt, sondern es gibt natürlich ganz, ganz viele Verordnungen und Gesetze, die in den letzten Jahren unseren Arbeitsalltag bestimmen. Aber ich glaube, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen.
Genau, da wollen wir uns einige konkrete Gesetze, Gesetzesvorhaben ja anschauen. Vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage, Herr Fluske. Haben Sie das Gefühl, dass die Gesetze und Verordnungen Ihre Arbeit mehr und mehr bestimmen? Also Menge, Einfluss, Auseinandersetzung mit Gesetzgebung oder ist das nur eine gefühlte Wahrheit?
Ja, zweifelsohne ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, die man hat. Aber ich würde behaupten wollen, es ist nicht nur subjektiv ein Gefühl, sondern auch mittlerweile nachweisbare Tatsache. In den letzten Jahren haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen erheblich verschärft. Gleich ob REACH-Verordnung oder neue Berichtspflichten nach LKSG, Compliance-Richtlinien, CSRD. Also diese Fragestellungen auch rund um das Thema Modern Work, Befristungen, flexiblere Arbeitszeiten, also das sind sicherlich Themen, die wir heute mehr in den Tagesablauf integrieren müssen und womit wir uns mehr beschäftigen, als wir das sicherlich noch vor 5, 6 oder 8 Jahren gemacht haben.
Herr Wolf, die BDA ist als deutsches Verbandsdach ja ein Riese. Das sind über die Mitgliedsverbände rund 1 Million Unternehmen mit mehr als 30 Millionen Beschäftigten, die dort freiwillig angeschlossen sind. Wie schwierig ist es, Ansprüche von Groß und Klein zusammenzubringen? Also den Internetriesen zu vertreten, aber auch den klein- oder mittelständisch geprägten Gastrobetrieb, der mittelbar bei Ihnen Mitglied ist.
Das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist aber nicht nur eine Herausforderung zwischen Groß und Klein. Das ist auch eine Herausforderung zwischen unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Wünschen aus diesen Branchen. Und in den Branchen wird dann ja weiter differenziert. Herr Fluske hat ja selber gesagt, er ist ein großer Anbieter in diesem Bereich. Es gibt sicherlich auch deutlich kleinere und das ist tatsächlich für einen Verband immer wieder eine Herausforderung, das zusammenzubinden. Das Schöne ist aber in der Arbeitgeberwelt, das gelingt zumeist. Also es gibt immer Fragen, die vielleicht am Ende offen bleiben, wo man dann sagt, okay, da kommen wir an der Stelle nicht weiter. Aber in der Masse ist das Gemeinsame, das Interesse daran, die Mitgliedsunternehmen voranzubringen, doch so stark und so ausgeprägt, dass uns das wirklich immer wieder gelingt, groß, klein, von der Gebäudereinigerindustrie bis hin zur Metall- und Elektroindustrie die Interessen zu bündeln und vernünftig unseren Weg hier in der Politik machen zu können.
Und Nachfrage an Sie, Herr Wolf. Ich würde gerne nochmal wissen, auch mit Ihrem Erfahrungsschatz, wie Sie mit der Qualität der Gesetzgebungsinhalte zufrieden sind. Merkt man vielleicht auch aufgrund der Menge an Gesetzgebung und an dem Tempo der politischen Prozesse, dass da ein Qualitätsverlust im politischen Gesetzgebungsprozess festzustellen ist, im Gegensatz zu vor 10, 15, 20 Jahren? Oder wie ist da die Situation?
Fehler passieren immer, Herr Lück. Fehler passieren auch in der Gesetzgebung. Herr Fluske hat das vorhin sehr, sehr richtig charakterisiert. Wir kriegen ein Mehr an Bürokratie und das an jedem Tag, weil es eben nicht nur das Arbeitsrecht, nicht nur die Sozialversicherung, nicht nur die Tarifpolitik ist, die auf uns einströmt. Alleine die Berichtspflichten, zu denen sich die Union, also die Europäische Union oder aber auch der nationale Gesetzgeber hinreißen lassen, sind einfach irrsinnig. Und man kann es auch anders sagen, wenn Sie dieses Gesetz, ich meine, Ihre Hörer können das nicht sehen, aber dieses bekannte Taschenbuch zum Arbeitsrecht ansehen, das ist in den letzten 40 Jahren knapp um das Doppelte angewachsen. Und mir kann keiner sagen, es sei alles danach doppelt so gut geworden. Das müssen wir schlicht und ergreifend feststellen. Man könnte auch sagen, es ist doppelt so schlecht geworden. Aber das ist nicht der einzelne Gesetzgebungsvorgang. Fehler passieren immer. Fehler, um das nochmal zu wiederholen, passieren immer. Aber man lässt sich auch in der Gesetzgebung zu wenig Zeit. Nun hat es uns in den letzten Wochen und Monaten nicht getroffen, aber es hat es in der Zeit davor immer wieder getroffen, dass die Aufforderung am Freitagnachmittag kam, bis Montag Stellung zu nehmen. Und mir kann kein Mensch erzählen, niemand, in der ganzen Republik nicht, dass das so eilig ist mit der Stellungnahme. Entweder will man es nicht oder man hat vorher Pfusch gemacht, aber beides ist ein schlechtes Indiz für die Arbeit der Qualität unserer Ministerien. Das muss man ganz nüchtern festhalten. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, das ist Quatsch, aber vieles von dem, was wir heute erleben, ist einfach nur reinwerfen, um irgendwelche Nachweise zu haben, was man geleistet hat. Und das geht zu Lasten unserer Betriebe und Unternehmen, und hier versuchen wir uns immer wieder zu widersetzen.
Glanzstück konkret.
Wir wollen über aktuelle juristische Herausforderungen und Themen für die Unternehmen sprechen. Können Sie auf den Punkt bringen, Herr Wolf, vielleicht erst einmal in einem groben Überblick, welche Gesetze oder Gesetzgebungsprozesse der BDA aktuell den meisten Kummer, die meiste Aufmerksamkeit bereiten?
Ich glaube, da muss man unterscheiden, Herr Lutz, Sie haben es eben angesprochen. Es gibt das, was aktuell ist und das, was eigentlich immer von besonderer Bedeutung ist. Dazu den letzteren zähle ich insbesondere unseres kollektives Arbeitsrecht und damit will ich dann auch bei den aktuellen Themen anfangen. Das sind die Themen um die sogenannte Tariftreue. Wir reden da lieber von Tarifzwang, von digitalem und de facto ja auch analogen Zugangsrecht für Gewerkschaften und dann ewige Wiedergänger Mindestlohn. Das sind Themen, die uns gerade im Augenblick sehr umtreiben. Letzteres nicht, weil ich jetzt unbedingt damit rechne, dass wir in den nächsten 3-4 Tagen eine gesetzgeberische Initiative bekommen, dort reinzugehen in den Mindestlohn. Aber wir erleben zunehmend die Politisierung eines Instruments, das wir von Anfang an kritisch gesehen haben. Nicht so sehr, weil es der Mindestlohn im eigentlichen Sinne ist, sondern weil es in unsere Tarifautonomie massiv eingreift. Und das ist ein großes Risiko. Ja, und dann haben wir natürlich Themen, die auch noch durch den Koalitionsvertrag angerissen sind. Das ist einmal das Thema zum Beispiel Arbeitszeit, das uns ganz nachdrücklich Schwierigkeiten macht. Sie kennen diese Diskussion um das Thema Arbeitszeitaufzeichnung. Ich glaube zwar, in dieser Legislaturperiode wird da nicht mehr ganz so viel passieren, aber das Thema bleibt ja auf der Tagesordnung. Und ich will mich gar nicht im Detail in der juristischen Begründung verlieren. Das, was wir zum Beispiel jetzt in einigen Gebieten Deutschlands erleben, dass Prüfbehörden loslaufen und sagen, entgegen dem Gesetz hätten wir gerne mal ihre Arbeitszeitaufzeichnung, weil es ja auch, gibt ja auch noch ein Arbeitsschutzgesetz. Das ist schon ein Riesenproblem. Ein anderes Thema ist etwas, was wir gehofft hatten, eigentlich abgearbeitet zu haben. Geht aus der Rechtsprechung auch hervor. Thema Infektionsschutz. Das Verhältnis zwischen Entgeltfortzahlung und Infektionsschutzgesetz ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Auch da versuchen wir gerade so ein bisschen nachzurüsten und nachzuarbeiten. Dann haben wir den Bürokratieabbau mit dem sogenannten Nachweisgesetz. Auch dort viele offene Fragen. Sie sind ganz besonders betroffen, weil Sie im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz stehen. Also die Themen gehen tatsächlich nicht aus und wir müssen hier auch mit Blick auf die Zukunft gucken, was da auf uns zukommt. Und da kommt ein Thema auf uns zu, das ich nur jedem sehr ans Herz legen kann, weil es so gefährlich ist, das Thema Entgelttransparenz. Also die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie. Da können wir uns, wenn das schiefläuft im Ministerium, alle sehr warm anziehen. Und auch da müssen wir kämpfen für unsere Tarifverträge und für unsere Unternehmen. Das sind aber nur wenige Themen, die ich jetzt mal etwas holzschnittartig angerissen habe.
Genau. Wir werden ja noch versuchen, einige Themen ein bisschen in der Tiefe, wie wir das im Podcast natürlich auch nur anreißen können, uns ein bisschen genauer gleich anzuschauen. Herr Fluske, das war jetzt eine Menge an Themen oder an Überschriften, über die wir ja noch ein bisschen hineingehen wollen. Gäbe es noch ein Thema, was Sie in der Aufzählung ergänzen würden im Sinne des Interesses fürs Gebäudereinigerhandwerk?
Ja, erstmal vielen Dank. Ich finde, der Überblick, den uns Herr Wolf da verschafft hat, der ist wirklich auf den Punkt. Und ehrlicherweise haben auch wir in der Branche eigentlich zu jedem Punkt eine Schnittstelle und belastet uns mal mehr, mal weniger. Aber immer wieder auch der Eingriff in unsere Tarifautonomie, das sehen wir wirklich kritisch. Und das Politisieren von Mindestlöhnen, das ist nicht die Entwicklung, die wir uns wünschen, ehrlicherweise. Aber ja, Bürokratieabbau ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich würde im Hinblick dessen sicherlich noch die Berichtspflichten nach CSRD oder eben auch das ganz aktuelle Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ergänzen wollen. Ein Bürokratiemonster sondersgleichen, meiner Meinung nach. Und da kommen wir eventuell später noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, was wir hier eigentlich an umfangreichen Daten sammeln sollen im Hinblick auf unsere gesamte Lieferkette. Und dann an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle jährlich zu übermitteln haben. Ja, ich bin gespannt, ob wir da später nochmal einen kleinen Ausflug und nochmal eine kleine Vertiefung vielleicht bekommen zu diesem Thema.
Genau, also dann haben wir einen bunten Reigen. Wir werden nicht alle Themen ansprechen können, auch nicht in der Tiefe. Das geht allein wegen der Zeit nicht. Aber Bürokratie, dann schreibe ich mir hinter auch nochmal Überschrift Bürokratie, dass er auch nochmal auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so heißt es, glaube ich, ganz genau, nochmal nochmal zu sprechen kommen. Herr Wolf, wenn wir die Themen vielleicht einmal die größten zwei, drei, vier Themen durchdeklinieren, inhaltlich. Arbeitszeitgesetz. Warum erachten Sie eine Reform des Arbeitszeitgesetzes, das Thema Flexibilität, arbeitgeberseitig für notwendig?
Sie haben es eben angesprochen. Das Thema Flexibilität ist in aller Munde. Und das ist es ja nicht nur aus Unternehmensinteresse-Sicht, sondern auch aus Arbeitnehmersicht. Und unser Arbeitszeitgesetz ist eben ein Kind der industriellen Revolution. Und die liegt jetzt mal 150 Jahre zurück. Wenn Sie fragen, um ein Beispiel zu nennen, woher kommt der 8-Stunden-Tag? Das kann Ihnen im Prinzip keiner sagen. Im Nachhinein kann Ihnen die BAUA, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, ganz genau herleiten, warum genau 8 Stunden richtig sind. Aber das ist, also das könnten wir beide auch, Herr Lück, das genau herleiten. Das mag mal zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein interessantes Thema gewesen sein, aber da müssen wir zu mehr Flexibilität kommen und die europäische Richtlinie sieht das ja vor. Wir können von der Höchstarbeitszeit am Tag auf die Höchstarbeitszeit in der Woche umstellen. Ich glaube, das Thema Ruhezeit ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das kriegen wir nur mit dem Sozialpartner hin, weil die Ruhezeit aus europäischer Sicht noch wichtiger ist eigentlich als die Höchstarbeitszeit. Und deswegen öffnet man das nur für den Sozialpartner. Aber da könnte man es weiter. Und dann hat sich ja durch eine, sagen wir mal, überraschende, ich will mir da jedes weitere Werturteil ersparen, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Union und des Bundesarbeitsgerichts eine Entwicklung bei der Arbeitszeitaufzeichnung aufgetan, bei der man auch nur sich wundern kann, was man so alles in Richtlinien auf der einen und in Gesetze auf der anderen Seite hineinlesen kann. Das kommt schon für den normalen Juristen relativ überraschend daher. Und das sehen eigentlich mit der Ausnahme des erkennenden Senats in Erfurt auch alle anderen so. Und da werden wir ganz sicher viele Fragen haben. Ich habe das eben schon angedeutet. Es gibt erste Behörden, die losrennen, wie verrückt, und sich Arbeitszeitaufzeichnungen zeigen lassen. Ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang eine Initiative, ich glaube nicht mehr dieser Bundesregierung, das habe ich ja angedeutet, aber einer kommenden Bundesregierung für eine Änderung im Arbeitszeitgesetz bekommen. Und da gibt es gerade beim Thema Aufzeichnung zwei ganz wichtige Stellschrauben für mich. Die Aufzeichnung muss wieder raus aus dem Arbeitsschutzgesetz. Es ist ein Irrsinn, da die Aufzeichnung zu verankern. Da kann man wirklich, da muss man lange für nachdenken, um auf diesen komischen Trichter zu kommen. Und genauso wichtig ist, dass Vertrauensarbeitszeit gewährleistet wird. Alle anderen Punkte will ich jetzt gar nicht im Detail ansprechen, aber das sind zwei zentrale Punkte, die gesichert bleiben müssen. Und wenn das nicht kommt, wird das unseren ganz massiven Widerstand erfahren. Das Thema Aufzeichnung kommt immer weiter in den Fokus. Ich habe das schon lange vor den Entscheidungen vorausgesagt und es zeigt eben, wir können uns zu Tode regulieren in unseren Gesetzen. Aber wir brauchen mehr Flexibilität vor Ort. Wir brauchen mehr Flexibilität für die Arbeitsvertragsparteien, gegebenenfalls für Betriebsrat und Arbeitgeber und die Tarifvertragsparteien. Und bitte, 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 lieber Gesetzgeber, versuch nicht alles in Paragraphen zu regeln, weil das können die Tarifpartner, das können die Partner im Betrieb und das können auch die selbst die Individualvertragsparteien besser als du.
Ja, Herr Fluske, vielleicht können Sie das auch nochmal für unsere Branche durchdeklinieren. Arbeitszeiterfassung, Ruhezeiten, Flexibilität, Höchstarbeitszeiten. Was sind da die großen Probleme aus Ihrer Sicht für unser Handwerk?
Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also bei der Arbeitszeiterfassung ganz klar, die Referentenentwürfe, die wir bisher gesehen haben, man muss einfach die ganz große Frage der Umsetzbarkeit auch immer mal wieder stellen. Gerade wenn es auf digitale Arbeitsaufzeichnungsmodelle geht, das ist fast schon ein Irrsinn. Man hat das Gefühl, die Politik geht nur davon aus, dass jeder Arbeitnehmer morgens in ein Gebäude reinläuft und am Abend wieder raus. Alle gehen durch denselben Eingang ein und aus. Das ist nicht so. Ja, wir arbeiten dezentral, wir haben weit über 1000 Kunden, wir haben 1300 Mitarbeiter, die in weit über 1000 Objekten fast in derselben Arbeitszeit auch zugegen sind, weil natürlich die Kunden häufig noch Reinigungsleistungen außerhalb der üblichen Bürozeit wünschen. Wir haben kein flächendeckendes Internet in Deutschland, geschweige denn, dass natürlich auch das Thema Usability von Arbeitsaufzeichnungen auch in den Fokus gerückt werden muss. Und da können wir uns lange drüber streiten, wie kriegt man das in den Griff. Aber de facto ist nicht immer alles so einfach, wie es politisch auch mal schnell in einen Gesetzestext gegossen ist, ehrlicherweise. Ansonsten ganz klar, Flexibilisierung von Arbeitszeit in aller Munde und natürlich auch für uns als Arbeitgeber ein ganz wichtiges Instrument, A, auf Kundenbedürfnisse nochmal gezielter eingehen zu können, aber vor allen Dingen auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. Ich denke, das haben wir in medialer wirklich breite erfahren. Das Thema 4-Tage-Woche, teilweise sogar 0-Bock-Tage, die jetzt schon eingeführt werden von Unternehmen. Das alles weist ja darauf hin, dass die Arbeitnehmer auch sich danach sehnen, dass wir flexibler werden als Arbeitgeber. Und das möchten wir auch. Wir befinden uns in einem akuten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Das ist völlig klar. Die Boomer-Generation geht in Rente und wir sind heute erst am Anfang. Der Peak dauert noch einige Jahre, bis wir das große Leid wirklich erfahren, was es bedeutet. Und wenn wir uns da nicht an Produktivität wieder machen und auch den Mut zu einer Mehrarbeit zum Beispiel oder den Mut, unseren Mitarbeitern das sehr flexibel einzurichten machen, dann wird diese große Herausforderung nicht gelingen, sie zu überwinden. Und ich bin immer wieder auch von der Politik etwas überrascht, wenn man politisch offensichtlich nach Arbeitszeitgesetzen und nach anderen Richtlinien das Bild des patriarchen Arbeitgebers noch zeichnet. Das ist nun wirklich bei weitem überholt. Wir buhlen jeden Tag um die besten Mitarbeiter auf dem Markt und ich glaube, wir überholen uns schon bald als Arbeitgeber um die besten Rahmenbedingungen, Benefits etc. pp. Und das ist doch die Realität, in der wir eigentlich angekommen sind. Und ich glaube, ein ganz starrer Rahmen, der immer wieder von der Politik suggeriert wird, den bedarf es einfach auch nicht. Wir sind weit über diesen Punkt hinaus. In Wahrheit werden die Rahmenbedingungen heute von unseren Kolleginnen und Kollegen, von den Mitarbeitenden geschaffen und eigentlich nicht mehr so sehr durch uns als Arbeitgeber. Wir versuchen eigentlich nur noch auf die Wünsche auch einzugehen und damit auch Produktivität zu steigern. Und ein Aspekt eben dieser Thematiken in unserem täglichen Ablauf sind auch Ruhezeiten und Mehrarbeit. Es ist völlig klar, dass der Gesundheitsschutz auch unserer Mitarbeiter natürlich Vorrang hat. Aber das Arbeitszeitgesetz geht heute noch bei den Ruhezeiten davon aus, dass wir immer in Vollzeit arbeiten, respektive 8 Stunden am Tag. Und gerade in unserer Branche ist das eher unüblich. Ja, wir haben Mitarbeiter, wir haben Fachkräfte, die sind Vollzeit beschäftigt. Wir haben aber eine Vielzahl von Mitarbeitern, die im Durchschnitt so um die 4 bis 5 Stunden in Teilzeit arbeiten. Und dort muss man natürlich eventuell auch eine Flexibilisierung von der Ruhezeit nochmal in Erwägung ziehen, weil der Erholungszweck soll gewahrt bleiben. Aber gleichzeitig denke ich, darf man sich darüber einig sein, dass ich nach 8 Stunden eine andere körperliche Belastung erfahren habe als zum Beispiel nach 4 Stunden. Und das spiegelt sich Stand heute überhaupt nicht in unserer arbeitsrechtlichen Gesetzgebung wider.
Ich würde gerne auch mit Blick auf die Zeit zu einem zweiten Thema, Überthema springen, was Sie auch angesprochen haben, Herr Wolf, Bundestariftreuegesetz. Warum stehen Sie diesem politischen Projekt so kritisch gegenüber?
Weil es ein Zwangsgesetz ist. Es ist ein Tarifzwangsgesetz. Es führt dazu, dass man muss zwar nicht Mitglied in einem Verband werden, aber durch die Hintertür müssen Tarifverträge angewendet werden, zumindest zu den Themen Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Urlaub. Das wird eine gewaltige Belastung für Ausschreibungen bedeuten. Nun ist nicht jeder Auftrag, wir kennen noch nicht den endgültigen Stand mit dem Schwellenwert, ob denn nun 25, 50, 100, das ist jetzt alles nur Raterei, was ich mache, betragen wird. Aber das wird natürlich gerade kleinere und mittlere Unternehmen von Ausschreibungen zurückschrecken lassen. Und um mal ein Beispiel zu nehmen, ich habe, wenn es auch jetzt nicht unbedingt die Dienstleistung Gebäudereiniger betrifft, aber zum Beispiel mit Lieferleistungen, lange hier mit einer Kollegin, die das Thema bei uns betreut, diskutiert und wir sind lange nicht zu einem vernünftigen Ergebnis, was denn eigentlich geregelt werden soll, gekommen. Ich glaube, wir haben jetzt dazu eine Meinung, aber wenn sich zwei Juristen, die sich wirklich den ganzen Tag damit fast beschäftigen, nicht einig werden können auf den ersten Schlag, dann stimmt mit so einem Gesetz was nicht. Was soll denn der Anwender in der Praxis machen, wenn man ihm sagt, ja, also du musst jetzt eigentlich nur folgende Tarifverträge anwenden? Das wird ein ganz bunter Flickenteppich, das tut unserer Tarifautonomie nicht gut. Und wir werden alles daran setzen, dass wir dieses Gesetz vielleicht doch nicht so oder am besten gar nicht bekommen. Ich gebe Ihnen da aber keine Vorhersage ab, wie das weitergehen wird mit diesem Zwangsgesetz, weil das verzögert sich, Gott sei Dank, im Augenblick. Und wir beide wissen ja, die gesetzgebungstechnische Uhr tickt und sie tickt immer lauter. Was bis zum Sommer nicht den Bundestag verlassen hat, im Sinne von, es geht jetzt in den Bundesrat, das kommt nicht mehr. Wir müssen an dieser Stelle kämpfen. Wir sind für die Unterstützung durch Sie und alle unsere Mitglieder ausgesprochen dankbar. Ich glaube, wir schaffen einiges, aber ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ob dieser Tarifzwang, der da angedacht ist, tatsächlich überhaupt noch kommt oder vielleicht gar nicht mehr kommen wird.
Herr Fluske, wird denn das Tarifgesetz, Tariftreuegesetz für unsere Branche überhaupt von Bedeutung sein? Denn bei uns sind ja seit Jahrzehnten die wesentlichen Tarifregelungen allgemeinverbindlich.
Haben Sie natürlich recht, Herr Lück. Insbesondere unser Rahmentarifvertrag und auch der Mindestlohntarifvertrag sind allgemeinverbindlich. Aber wir haben natürlich auch noch andere Tarifverträge. Zum Beispiel den Tarifvertrag über zusätzliches Urlaubsgeld. Der findet grundsätzlich nur Anwendung und das auch ganz willentlich durch die Tarifpartner, das muss man ausdrücklich hervorheben, auf Innungsbetriebe und gleichzeitig auf Arbeitnehmerseite Mitglieder der Gewerkschaft. Und ehrlicherweise auch hier das Thema Umsetzbarkeit, und es scheint mir immer, dass diese Gesetze nicht zu Ende gedacht sind. Es klingt immer alles sehr einfach, ja, wir lassen einfach alle Tarifverträge Anwendung finden. Aber wozu das in der Praxis führt, das muss man sich mal vor Augen halten. Das würde in unserer Branche nämlich dazu führen, dass eine Reinigungskraft zum Beispiel, die zwei Kunden bedient, einen öffentlichen Auftrag und einen Auftrag in privater Wirtschaft bei einem privaten Auftraggeber, unterschiedlich vergütet werden würde. Und selbst wenn es nicht dieselbe Reinigungskraft ist, sondern zwei unterschiedliche, hätten wir auf einmal in der Arbeitnehmerschaft unterschiedliche Vergütungsmodelle. Plus, und das ist natürlich ein ganz großes Thema für uns in der Umsetzung, es kommt ja nicht selten vor in unserer Branche und im Übrigen nicht nur in unserer Branche, denken Sie an das gesamte Handwerk, die Reinigungskraft ist heute beschäftigt bei dem öffentlichen Auftraggeber und wird aber morgen eine Krankheitsvertretung zum Beispiel leisten in einem privaten Objekt, in einem Auftrag eines privaten Auftraggebers. Wie gehen wir denn mit dieser Situation um? Wie sollen wir das denn dann behandeln? Für welchen Auftrag bekommt sie jetzt zusätzliches Urlaubsgeld, für welchen nicht? Müssen wir schauen, war sie jetzt überwiegend in öffentlichen Aufträgen tätig oder nicht? Also die Umsetzbarkeit, und sicherlich nicht nur in unserer Branche, sondern überall im Handwerk, gerade wenn man dezentral arbeitet und unterschiedliche Auftraggeber bedient, das erschließt sich mir bis heute noch nicht. Und auch hier sehe ich wieder einen klaren Eingriff in die Tarifautonomie. Ja, ich kann es nicht für gut heißen und ich würde mir wünschen, dass auch hier die Politik wieder etwas mehr Mut, ehrlicherweise, an die Tarifpartner legt. Und ich behaupte auch, dass genau dieser Zwang, die Idee, mutige Tarifabschlüsse herbeizuführen, eigentlich konterkariert und der Umkehrschluss passiert und eher weniger Tarifabschlüsse die Folge sein werden.
Ich habe auf meinem Zettel noch drei Themenkomplexe, die ich mit Ihnen ein bisschen konkreter mir gerne anschauen würde. Jede Bundesregierung verspricht Bürokratieabbau, auch diese. Eine konkrete Reform ist das Nachweisgesetz. Hilft das? Wirkt das? Bringt das Erleichterungen, Herr Wolf?
Also das, was jetzt überlegt wird im Rahmen des Bürokratieabbaugesetzes 4, wird Erleichterungen bringen. Ja, davon bin ich überzeugt. Blöderweise nicht für alle. Es werden nämlich die Branchen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes rausgenommen. Nun kann man natürlich lange darüber überlegen, ob es sinnvoll ist, jemanden ins Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz reinzuholen. Ich halte das gerade auch für die Gebäudereiniger für Blödsinn, aber nun stehen wir mal drin. Und wir müssen uns überlegen, wie lösen wir dieses Problem? Und dann müsste man eigentlich auch hier die Textform ermöglichen. Warum sollen die Branchen im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, insbesondere Branchen mit so einer starken Tarifbindung, wie Herr Fluske das ja eben dargestellt hat, warum sollen die nicht die Möglichkeit haben, per Textform Arbeitsverträge abzuschließen? Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ist ein politischer Kompromiss. Ich halte den für grundfalsch, aber er ist eben so, wie er ist. Damit müssen wir umgehen. Wir werden aber den Kampf weiterführen darum, dass wir generell das Nachweisgesetz auf Textform umstellen. Das gibt ja sogar die Richtlinie vor, die sagt, ihr könnt es in Textform machen, dann fragt man sich, warum passiert das nicht? Das können Sie dem Arbeitgeber nicht mehr verklickern und Sie können es auch dem Arbeitnehmer nicht mehr erklären. Also die Begründung, die ich dafür im Ausschuss gehört habe, als es ja noch generell zur Schriftform ging, war ja, Arbeitnehmer könnten mit der digitalen Form nicht umgehen. Ja, sowas Lächerliches. Die meisten können damit besser umgehen als ich. Und zu sagen, jemand würde, wenn er das Ganze in Papier kriegt, wenn er digital das nicht managen könnte, aber ganz pück sein und das in den Aktenordner heften, das zeugt doch auch von völliger Irrealität des Faktischen. Da kann man eigentlich nur verzweifeln. Und deswegen, ich finde es richtig gut, dass sich in diesem Punkt die Koalition darauf geeinigt hat. Ich hätte mir nur viel mehr, gerade auch zum Beispiel für die Gebäudereiniger, vorstellen können. Und Sie können sicher sein, wir werden da weiter dran bohren.
Thema Bürokratie, Herr Fluske, Nachweisgesetz, den Ärger, die Enttäuschung von Herrn Wolf können Sie sicherlich teilen. Nehmen Sie mal bitte auch nochmal das Thema Lieferketten mit hinein in die Antwort, damit wir das Thema Bürokratie einfach abrunden.
Ja, ganz kurz, tatsächlich, wir sind, so wie eben ausgeführt von Herrn Wolf, im Schwarzarbeitergesetz mit unserer Branche gelistet in Paragraph 2a und profitieren damit überhaupt nicht von einem wie auch immer gearteten Bürokratieabbau. Die Begründung erschließt sich uns auch nicht. Unsere Lohnabrechnungen laufen seit vielen Jahren digital. Das funktioniert einwandfrei. Wieso wir keine Arbeitsverträge zum Beispiel digital zeichnen sollten, das erschließt sich nicht. Und pauschal wieder politisch zu unterstellen, unsere Arbeitnehmer könnten mit digitaler Technik nicht umgehen oder hätten gar keinen Zugang zu digitaler Technik, das geht wirklich an der Lebensrealität stark vorbei. Ja, ansonsten haben wir natürlich Stand heute einen ganz, ganz großen Themenkomplex vor uns mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn wir da auf unsere Berichtspflichten schauen. Es erschließt sich auch hier wieder nicht, warum Deutschland versucht, an den EU-Gesetzgebungsinitiativen sogar noch vorbeizurauschen und noch einen draufzupacken. Ich glaube, in der Sache vielleicht ein ehrenwerter Gedanke. Ja, wir sollten das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen und auch hier nochmal Punkte in den Fokus rücken. Auf der anderen Seite glaube ich auch hier, dass wir mit politischem Mut und auch etwas Vertrauen in uns als Arbeitgeber eigentlich bessere Ziele erreichen würden als immer über eine Gesetzgebung. Leider ist es Fakt, dass der bürokratische Aufwand in den letzten Jahren so massiv angewachsen ist. Und das zeigt sich eben auch, wenn wir mal einen Blick wagen auf unseren Produktivitätsindex in Deutschland. Erschreckend, aber bereits seit 2016 hat sich die Produktivität je Beschäftigten in Deutschland nicht gesteigert, ist in den letzten Jahren sogar wieder leicht gesunken. Und wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigt und ein bisschen die Historie noch vergleicht, dann müsste man ehrlicherweise fast sagen, dass wir auf dem Produktivitätsniveau wie im Jahre 2007 sind. Das ist meines Erachtens erschreckend und zeigt doch klar, dass wir trotz digitalen Fortschritts in Wahrheit nicht produktiver geworden sind. Und das ist meiner Meinung nach eine klare Folge steigender Bürokratie. Ich würde mir also auch hier wünschen, dass wir eine Entlastung im Personalbereich und auch in den Nachhaltigkeits- und Berichtspflichten erfahren, insbesondere eben in unserer Branche. Wir sind wahnsinnig personalstark. Uns liegt auch immanent eine gewisse Fluktuation, ob wir das gut finden oder nicht. Das ist einfach typisch auch in unserer Branche. Und dass wir hier eine Entlastung erfahren, ist dringendst geboten. Und ich glaube, das gilt nahezu für das gesamte Handwerk und nicht nur für uns als Branche.
Schauen wir mal zu Herrn Wolf. Ergänzung dazu, Herr Wolf?
Nein, das kann ich mit jedem Wort unterstreichen. Deutschland braucht ich will jetzt nicht sagen eine Ruckrede wie damals von Roman Herzog, aber wir müssen zumindest erreichen das Verständnis, dass unser Wohlstand nicht vom Himmel fällt, sondern dass der durch harte Arbeit erworben wird und dass wir, mein Hauptgeschäftsführer hat es auf den Punkt gebracht, mehr Bock auf Arbeit, ich sage jetzt mal mehr Lust auf Arbeit, mehr Freude an der Arbeit entwickeln. Das ist ganz zentral. Und weil es gerade in der Diskussion ist, das entwickeln Sie nicht dadurch, dass Sie den Leuten so ein Zückerchen mit Entgelt hinhalten und sagen, der Arbeitgeber zahlt was und der Staat macht es dann Steuer- und Beitragsbei. Das entwickeln Sie nur durch ein Umsteuern im Kopf, wie das vor einiger Zeit mal ein großer Automobilhersteller genannt hat, ein Umsteuern im Kopf, das einfach die Bereitschaft weckt. Ja, wir leben in einer Arbeitsgesellschaft und ja, wir können nur durch Arbeit, Fleiß, weiter nach vorne kommen. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Nicht nur ein bisschen, das ist im Verständnis offenbar verloren gegangen. Und jetzt wundern sich alle, dass es ihnen nicht mehr da ist.
Ich würde ganz am Ende des inhaltlichen Teils noch ein Thema aus aktuellem Anlass ganz kurz mit Ihnen anreißen. Wir machen ja zweimal im Jahr als Verband eine Konjunkturumfrage mit einem Schwerpunktthema. Und in diesem Herbst haben wir nach der telefonischen Krankschreibung gefragt. Rund 2/3 der Unternehmer bei uns haben angegeben, dass der Krankenstand seit Einführung der telefonischen Krankschreibung gestiegen ist, zum Teil deutlich. Und 85% sagen, sie sehen die telefonische Krankschreibung am liebsten wieder abgeschafft. Wie ist es bei Ihnen im Betrieb, Herr Flusk, und wie ist Ihre Position?
Ja, leider können wir das auch bestätigen. Wir haben einen massiven Anstieg an Krankheitstagen zu verzeichnen. Wir folgen da ähnlich dem Bundestrend. Also das ist jetzt nichts, was nur in unserer Branche oder gar in unserem Unternehmen der Fall ist. Aber vielleicht macht es Sinn, bei diesem Themenkomplex auch nochmal in die Historie zu schauen. Also die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung ist durch die Corona-Pandemie entstanden. Also wir sollten die Entlastung von Arztpraxen vor allen Dingen in den Fokus rücken und ganz klar weitere Ansteckungen vermeiden. Meines Erachtens zum damaligen Zeitpunkt eine gute und vermeintlich sogar sehr notwendige Maßnahme. Alles in Ordnung. Aber diese Maßnahme sollte immer temporär sein. Und das meiner Meinung nach aus gutem Grund. Wir messen in Deutschland einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine sehr hohe Bedeutung zu. Und im Übrigen auch juristisch, auch vor den Arbeitsgerichten. Sie hat einen hohen Beweiswert und dies mit gutem Grund. Bisher konnten wir immer davon ausgehen, auch als Arbeitgeber und aber auch der Arbeitnehmer, dass es eine ausführliche Untersuchung gab, ein Gespräch zwischen Arzt und Patient und wirklich auch alles abgeklärt werden konnte, was einem so auf dem Herzen liegt oder wo die Krankheitsursachen eventuell herkommen. Dass das heute nicht mehr notwendig ist, sondern per Telefon läuft, das birgt zumindest meines Erachtens die Gefahr, dass wir einen gewissen Vertrauensverlust sogar in den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen, vielleicht sogar einen Vertrauensverlust in das gesamte Gesundheitssystem damit einhergeht, sehe ich kritisch. Aber nicht nur aus diesem Bereich beleuchte ich das, sondern auch wir als Arbeitgeber haben ein Interesse und ehrlicherweise auch einen innigen Wunsch, dass unsere Mitarbeitenden qualitativ hochwertig untersucht, betreut und versorgt werden. Und es dürfte wohl auf der Hand liegen, dass das bei lediglich telefonischer Untersuchung, wie auch immer die abläuft, ich habe sie bisher noch nicht genießen dürfen, nicht ganz so einfach ist, formulieren wir es so, und uns treibt da auch ein bisschen die Sorge einher, dass eventuell wichtige Symptome übersehen werden könnten oder vielleicht sogar auch mal dadurch eine fehlerhafte Diagnose erstellt werden könnte. Ich bleibe da auch im Konjunktiv, denn ich glaube, auch die Ärzteschaft macht einen ganz hervorragenden Job und sind bestrebt, das so gut wie möglich umzusetzen. Aber es ist doch relativ eindeutig und liegt auf der Hand, wenn ich meinen Patienten nicht live sehe, dann fällt vielleicht etwas nicht auf, was ansonsten mir sofort ins Auge springen würde. Insofern würde ich mich da auch freuen, wenn das Thema temporär bliebe und wir doch wieder in die Abschaffung dessen auch gingen.
Jetzt sagen Krankenkassen und Ärzteschaft, es gäbe keine Korrelation zwischen stetig steigenden Krankenständen und telefonischer Krankschreibung. Wie ist die Position der BDA bei dem Thema?
Also lassen Sie mich erstmal vorweg sagen, ich glaube, die Masse der Ärzte macht, wie das der Flusk eben gesagt hat, einen sehr verantwortungsvollen Job. Ob nur telefonisch oder nicht telefonisch. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, die telefonische Krankschreibung muss weg. Die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen, mag in der Pandemie sinnvoll gewesen sein. Selbst da bin ich nicht ganz so bei Herrn Flusk, da hätte ich auch gesagt, ja, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit der Videosprechstunde, die Möglichkeit gibt es ja auch, die darf man nicht außen vor lassen. Ich bin der festen Überzeugung, die telefonische Krankschreibung muss auch deswegen weg, weil es eben, ich drücke mich jetzt mal bewusst etwas verschwurbelt aus, Personen gibt, die das ausnutzen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal in erster Linie die Arbeitnehmer. Es gibt da zum Beispiel einen Dr. H. aus Hamburg, der krankschreibt nicht über die elektronische Arbeitsunfähigkeitsentscheidung, sondern über die telefonische Krankschreibung, wo noch nicht mal mehr ein Arzt auftaucht und da werden diese Privatpatientenrezepte ausgestellt oder Bescheinigungen ausgestellt von Menschen, deren Namen ich kaum auszusprechen vermag und die nicht mal eine Approbation in Deutschland haben. Also wenn das so läuft und wenn das das Ergebnis der telefonischen Krankschreibung ist, muss man sie dreimal abschaffen und das möglichst schnell. Ich sage aber auch noch etwas anderes. Ich glaube, Wir reden hier über ein Symptom. Wir müssen, glaube ich, in nächster Zeit auch einmal an die Quelle heran. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine Diskussion um das Entgeltfortzahlungsgesetz führen. Ob das so in dieser Struktur noch sinnvoll ist. Ich sage nicht, dass wir das machen müssen, wie zwischen 94 und 96 diskutiert und dann für 2 Jahre im Gesetz umgesetzt mit Karenztagen. Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten, über die wir diskutieren können. Aber auch das Thema Entgeltfortzahlungsgesetz, ich will nicht sagen als Wurzel allen Übels, das ist natürlich Blödsinn, aber als ein Element der Belastung der Unternehmen. Und die Unternehmen zahlen in Deutschland, das ist ja eine gewaltige Summe, 77 Milliarden Euro Entgeltfortzahlung. An das Thema muss man einfach mal ran. Man kann nicht sagen, ja, das ist dann oben so. Das ist eine Belastung, das ist eine Belastung für unsere Betriebe. Und ich glaube, man muss da den Blick weiten. Nochmal, die telefonische Krankschreibung muss dringend überdacht und zumindest eingeschränkt werden, aber wir müssen auch an die Entgeltfortzahlung als solche nach.
Glanz zum Schluss.
Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschlusskategorie. 10 kurze, persönliche Fragen mit der Bitte um 10 spontane, ebenso kurze Antworten. Und da wir 2 tolle Gäste heute im Gespräch haben, splitten wir die Fragen einfach in 5 und 5 im Wechsel und beginnen mit Herrn Wolf. Herr Wolf, die Leute sagen fälschlicherweise oft der BDA statt die BDA. Abkürzung für die Bundesvereinigung. Verzweifeln Sie daran noch oder ist Ihnen das mittlerweile völlig egal?
Das ist mir nie egal, aber ich verzweifle auch nicht. Ich bin nicht der Typ zum Verzweifeln.
Herr Fluske, im nächsten Leben wieder Jurist oder was völlig anderes?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere die Kombination Jurist und Gebäudereinigung finde ich super spannend. Ich wurde demnächst gefragt, was ich jemandem empfehlen würde, der sich mit dem Gedanken beschäftigt, in der Gebäudereinigung anzufangen. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, machen. Die beste Branche, die ich kenne. Spannend und abwechslungsreich. Also die Kombination ist wirklich gelungen. Freut mich, ja.
Herr Wolf, die BDA hat ja eine eigene Kantine. Zufrieden mit dem Angebot?
Ich finde es toll, dass wir eine eigene Kantine überhaupt noch haben. Und wissen Sie, wer einmal bei der Bundeswehr gewesen ist, der weiß, übers Essen zu meckern ist nun das Allerletzte. Und ich finde es einfach super, dass wir diese Kantine haben. Und ich finde es toll, dass sich das mein Arbeitgeber leistet. Wobei man sagen muss, er leistet es sich ja mit den beiden anderen Arbeitgebern, wie Sie wissen, hier im Hause, Herr Lück.
Herr Fluske, 2 Stunden im Fahrstuhl stecken bleiben. Lieber mit Sarah Wagenknecht oder mit Alice Weidel?
Du großer Gott. Schwierige Frage. Mit beiden hätte ich sehr umfangreiche Gesprächsthemen zu erörtern. Wenn ich wählen müsste, ich glaube, ich kann es nicht. Ich würde gerne beide zusammen haben. Ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich geben kann. Beide und wir könnten beide sehr umfangreich mit den Themen diskutieren.
Herr Wolf, jetzt sind wir der Bundesinnungsverband des Gebäudereinigehandwerks. Hand aufs Herz, Ihre Lieblingshausarbeit?
Könnte ich jetzt sagen, gar keine. Aber wenn ich mir was aussuchen müsste, wäre es die Waschmaschine anstellen, wenn Sie das mitzählen.
Das zählen wir mit. Herr Fluske, was können Sie denn mit Blick auf Haushaltspflichten gar nicht?
Oh, ich glaube, ich bin ein ganz guter Hausmann. Ich koche nicht allzu gut. Das muss man wohl festhalten.
Herr Wolf, was ist schlimmer, Homeoffice oder 4-Tage-Woche?
Eindeutig die 4-Tage-Woche, aber auch das Homeoffice ist keine gute Lösung. Sie können Homeoffice nicht generalisieren. Beides muss immer in Maßen sein. Die Arbeitszeit wie das Homeoffice und die 4-Tage-Woche als gesetzlicher Zwang wäre eine Katastrophe.
Herr Fluske, worauf können Sie eher verzichten? Aufs Auto oder aufs Handy?
Aufs Handy.
Letzte Frage, Herr Wolf. Das mag ich gar nicht an Berlin.
Die doch etwas, ich will jetzt nicht sagen heruntergekommene, aber wenig gereinigte Struktur dieser Stadt. Berlin ist nicht dafür bekannt, dass es besonders sauber, besonders ordentlich und besonders gepflegt ist. Und das mag ich nun gar nicht an Berlin.
Herr Fluske, letzte Frage. Das mag ich besonders an Ludwigshafen.
Mein Lieblingsrestaurant, der Italiener, La Casa di Laul. Ich möchte Werbung machen. Es ist ganz toll.
So, lieber Herr Wolf, lieber Herr Fluske, haben Sie besten Dank für die Schnellrunde und vielen, vielen Dank für Ihre juristische Expertise in dieser Folge.
Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute, Herr Lück.
Alles Gute.
Und euch und Ihnen da draußen sagen wir danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber und bestenfalls gesetzestreu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.